Run on Trails, der Outdoor-Podcast mit Björn und Thomas.
Und herzlich willkommen bei Run on Trails, dem Outdoor-Podcast mit Thomas.
Und Björn.
Und einem Gast mal wieder.
Endlich mal wieder. Na, wieso ist endlich? Wir hatten ja erst neulich einen Gast mit dem Robert. Doch wer ist heute unser Gast?
Der Thorsten.
Hallo Thorsten, wir grüßen dich.
Hi, ich grüße euch. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Wir freuen uns auch und herzlich willkommen zur 17. Folge Run on Trails. Wir nähern uns so langsam der 20.
Hast du vorher nochmal nachgeguckt oder?
Ja, ich hoffe. Letztes Mal habe ich es, glaube ich, falsch gesagt, aber unsere fleißigen Zuhörer werden uns hoffentlich korrigieren.
Also zur Vollständigkeit, du heißt Thorsten Hensch.
Genau.
Wer jetzt gleich mal die Listen nachguckt, bevor er was gehört hat.
Die deutschen Ultralauflisten, die DOV-Listen, ja. Die, was haben wir denn noch, die ITRA-Punkte, ja, die UTMB-Index-Listen oder was auch immer. Worüber reden wir heute, Björn? Was haben wir uns heute auf den Zettel gelegt?
Also ich bin heute eigentlich nur Zuhörer, weil das ist alles fern meiner Welt.
Warum?
Ein Stück weit meine auch und die Distanzen, in die wir uns heute bewegen. Wir sind heute, nachdem wir das letzte Mal auf dem Malerweg unterwegs waren, eigentlich weltweit unterwegs, wenn ich mir so die Punkte anschaue, die ich gleich mal in den Raum werfe. Aber vorrangig bewegen wir uns im englischsprachigen Raum Europas.
Diesmal ja.
Und in einem nicht mehr EU-Land bewegen wir uns. Thorsten, ich lege einfach mal ein paar Stichworte in den Raum. Wir haben den PTL. Wir haben den UTMB. Wir haben Oslo-Bergen.
Genau.
Wir haben einmal rund um Gotland.
Ja.
Hast du noch einen Lauf, den du ergänzen möchtest?
Oh, es gibt in Polen und in der Slowakei auch noch sehr schöne Läufe. Der Lemkowina kann ich empfehlen. 150 Kilometer lang.
Das ist ja für dich fast eine Sprintdistanz. Also nochmal, herzlich willkommen an alle, herzlich willkommen Thorsten. Wir sprechen heute über Ultradistanzen mal wieder, aber wir hatten bisher noch niemanden wie dich zu Gast, der wirklich auf die ganz, ganz, ganz langen Ultradistanzen sich bewegt und begibt und die in den meisten Fällen auch sehr positiv und erfolgreich finisht.
In den meisten Fällen habe ich sie gefinisht, ja. Aber man geht auch an die Grenze, also dann passiert es auch mal, dass man mal abbrechen muss.
Gehört dazu, ne?
Also, es hat noch keiner gesagt über das Rennen, was nicht mehr in einem Land ist, was der EU angehört.
Richtig, genau. Wir reden heute über das Race Across Scotland.
Genau.
Was verbindet dich mit Schottland?
Ich war noch vorher noch nie in Schottland.
Ach.
Ja. Ich bin in England schon mal gelaufen.
Mhm.
An der Küste entlang, an der Jurassic Coast, da war ich schon mal.
Ja.
Aber Schottland kannte ich bisher noch nicht. Ich habe mich auch überraschen lassen von dem Land.
Bist du positiv überrascht worden?
Sowohl als auch, sagen wir es mal so.
Ich frage das, weil Schottland mich seit langem begleitet. Ich habe der Tag nach meinem Abiball bin ich zusammen mit zwei guten Freunden nach Schottland geflogen und wir sind damals noch gewandert von Glasgow nach Fort William, den West Highland Way.
Ja.
Und wie ich jetzt vor kurzem feststellte, gibt es genau diese Wanderung mittlerweile auch als 100-Meiler, also eigentlich ein Grund für mich nochmal zurückzukehren als nach Schottland. Und mich hat das Land und seine Landschaft vor allem damals begeistert.
Was mich ein bisschen traurig gestimmt hat, war eigentlich der Zustand zum Beispiel von Glasgow. Und auch von einigen Dörfern, die doch sehr zerfallen sind.
Und ich muss sagen, bisher kannte ich Race Across immer nur aus dem Bereich Radsport.
Okay. Also
Race Across America, was auch einen Ableger gibt hier in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz. Aber dass es das auch als Lauf gibt, war mir bis dahin so nicht bekannt.
Ich weiß nicht, ob es da Markenrechte drauf gibt oder so.
Das weiß ich auch nicht, aber zumindest sind wir dadurch ja, das sind ja auch alles Ultra-Fahr- oder Ultra-Bike-Distanzen, ne? Die Race Across America und so weiter. Das eint zumindest die Art von Rennen. Thorsten, Race Across Scotland, worüber reden wir da, über welche Distanz?
Das wird ja dann in UK immer gerne in Meilen natürlich angegeben. Mhm. Und das sind dann die 215 Meilen, die dort angegeben werden als offizielle Distanz, was dann in Kilometern 345 Kilometer ungefähr sind. Im Endeffekt waren es dann noch ein paar mehr, aber das spielt ja dann auch keine Rolle mehr.
Jetzt kann ich mich erinnern, die höchste Erhebung Schottlands ist der Ben Nevis. Allerdings weiß ich nicht mehr genau seine Höhenmeter. Ich bildete mir aber ein, der ist nicht wesentlich höher als der Brocken bei uns. Also so um die 1100, 1200 Meter, richtig?
Ja, wir sind aber nicht in den Highlands gewesen.
Okay, ist das ja in den Lowlands gelaufen?
Ja, das nennt sich, wir sind im Prinzip einem Wanderweg gefolgt. Mhm. Der nennt sich Southern Upland Way. Mhm.
Und geht von der Ost an die West oder von der West an die Ostküste?
Wir sind von der West zur Ostküste gelaufen.
Wenn du sagst, wir sind von der West an die Ostküste gelaufen, ändert sich die Richtung jährlich bei dem Lauf?
Ich denke, das ist jedes Jahr mit Rückenwind, Unterstützung.
den ihr hoffentlich auch hattet.
Wir hatten, also am ersten Tag hatten wir wirklich stürmische Bedingungen und hatten guten Rückenwind.
Also zu England habe ich eigentlich immer nur schlechtes Wetter, Regen.
Und schlechte Küche.
Bestätigt sich das oder sagst du, nee, so schlimm ist es gar nicht?
Wir hatten alle Wetter. Wir hatten am Start Nieselregen und stürmische Bedingungen, moderate Temperaturen, eigentlich noch ganz angenehm aufgrund des Rückenwinds. Als Gegenwind hätten wir das nicht haben wollen. Mhm. Und dann wurde es eigentlich ganz passabel, das Wetter. In der zweiten Nacht, was sagen die Briten immer, da kommt der Regen von unten. Also absolut stürmische Bedingungen auf den höchsten Bergen auch. Und der Regen hat dann wirklich gepeitscht. Und am vorletzten Tag auch heiße Bedingungen, schwülheiß mit entsprechenden Insektenbefall auch.
Oh, die lieben Mitches, die in Schottland das Land bevölkern.
Und Ameisen, fliegende Ameisen in Massen.
Fliegende Ameisen?
Ja, die haben gerade geschwärmt.
Für Flying Ants, das ist wahrscheinlich eine neue Hardrock-Band aus Schottland. Da du gerade nochmal Berge ansprachst, 345 Kilometer mit ungefähr wie viel Höhenmetern?
Es waren, glaube ich, 7500 offiziell.
Also wahrscheinlich dauernd kopiert, hoch und runter, hoch und runter.
Ja,
diese
sogenannten Rolling Hills, ja. Ja. Es ist jetzt nicht dramatisch steil und nicht dramatisch gefährlich, aber es waren dann eben dann doch immer mal 300 Höhenmeter, die du am Stück machen musstest. Das tut dann irgendwann auch mal weh. Also ich muss sagen, ich liebe es eigentlich, wenn ich gerade so bei den Ultras bin, wenn ich weiß, ich kann 1000 Höhenmeter in ein Stück machen, dann kann ich mich darauf einstellen. Dann weiß ich eben die nächsten 2 Stunden, es geht bergan. Und nicht immer dieser ständige Wechsel. Das ist manchmal zermürbender als so ein langer Auf- oder Abstieg.
Und da die Wege, die ihr abgelaufen seid, hier sozusagen offizielle Wanderwege waren, kann man sich die Markierungen genauso gut vorstellen, wie man das von Österreich kennt?
Ähnlich, sage ich mal. Also der Weg war wirklich gut markiert. Jetzt nicht vom Veranstalter, das war wirklich nur die Wanderwegweiser. Aber die waren eigentlich gut zu erkennen. Es war jetzt nichts Leuchtendes oder sowas, die man in der Dunkelheit jetzt erkennen können, aber es waren ausreichende Schilder. Und wir hatten ja den Track noch zusätzlich. Wir sind mit einem GPX-Track auch gelaufen. Also im Zweifelsfall hast du eben dann nochmal aufs Gerät geguckt.
jetzt sind wir schon mitten im Lauf. Ich würde ganz gerne mal einen Schritt zurückgehen zu deiner Person, zu dem, so die üblichen Fragen, die wir mal ganz gerne stellen. Wie bist du zum Laufen gekommen? Wann bist du zum Laufen gekommen? Wir kennen uns erst Gott sei Dank schon eine ganze Weile und ich kann mich an ein Gespräch erinnern, wie du mir erzählt hast, wie du dein erstes Paar Laufschuhe bekommen hast, die definitiv noch nichts mit den Laufschuhen heute zu tun hatten, die wir so kennen. Erzähl mal, wie kamst du zum
Schuh? Ich muss da mal einhaken. Also eigentlich müssten wir erst mal anfangen, dass du dich mal kurz vorstellst, wie alt du bist. Sonst haben wir das Gespräch hier zu Ende.
Der Name fiel ja schon, Thorsten Hensch. Ich wohne in Hermsdorf, Thüringen, also nicht weit hier von Jena. Wir kennen uns auch von einigen Läufen.
Ja.
Und ich bin schon seit vielen, vielen Jahren Läufer, im Prinzip seit meinen ersten Marathon bin ich 1988 gelaufen. Dann weiß man auch ungefähr, wie alt ich bin. Bin aber ursprünglich Radsportler.
Okay.
Hab früher als Jugendlicher Straßenradsport betrieben.
Ja.
Natürlich zu DDR-Zeiten im Trainingszentrum. Und irgendwann ging das halt nicht mehr mit Radsport. Und dann ist man während der Armeezeit dann irgendwann mal zum Laufen gekommen. Und auch Ende der Armeezeit dann den ersten Marathon auch absolviert.
Das ist interessant. Sonst ist meistens umgekehrt. Dann geht es nicht mehr mit dem Laufen, dann fangen die Leute an, Rad zu fahren.
Ja. Ja, Radsport ist manchmal doch noch zeitaufwendiger
als das, Laufen. Das stimmt wohl, ja.
Wo hast du den ersten Marathon absolviert?
Das war damals der Friedenslauf in Berlin. Mhm. Also Berlin-Marathon in Ost-Berlin. Also ich komme aus dem Osten, aus dem Harz komme ich. Vielleicht hört der ein oder andere das auch noch.
Also ich kann sagen ja, aber ich komme ja auch hier wirklich aus dem Harz, aus Halberstadt. Ne? Ja.
Also wir sind Landsleute,
Thomas. Sozusagen. Wir können das Ganze ja auch auf mit ein bisschen mehr Slang jetzt machen. Ne?
Ich bin da ganz unberührt. Ja.
Vielleicht noch zu meinem beruflichen Hintergrund. Mhm. Ich bin Diplom-Agraringenieur, habe in Halle studiert. Und will ich jetzt nicht groß, dann auch noch an der Uni geblieben, meine Promotion gemacht und bin seitdem bei der chemischen Industrie beschäftigt.
Spannend. Ein Feld, in dem ich mich gar nicht auskenne. Spannend. Okay, wie kam es dann? Es bist du 88 den ersten Marathon gelaufen. Manche machen das so once in a lifetime, einmal ausprobieren und nie wieder. Aber dich hat es ja dann irgendwo doch beim Laufen gehalten.
Ja. Ich sag mal, 88 war der erste Marathon, aber dann waren etliche Jahre, da kamen die Kinder dann irgendwann, so wie der klassische Weg bei vielen, lässt es so ein bisschen schleifen und dann merkt man doch, dass die Kinder dann ein bisschen größer werden und man vielleicht ein bisschen unsportlicher wird und dann steigt man so halt langsam wieder ein. Und die Initialzündung war dann eigentlich wieder, dass ich nach Hermsdorf gezogen bin, in die Laufgruppe eingetreten bin. Und dann ersten Rennsteig, ersten 3 Jahre Marathon. Ja, und dann lief unser Laufgruppenleiter ja auch mal den Supermarathon. Und naja, denkt man sich, das muss man doch auch mal können.
Und dann angemeldet
und zack, war man drinne.
Da reden wir über welchen Zeitraum?
Das war 94.
Ah, eine Weile her, um nicht zu sagen, 31 Jahre.
Ja.
Aber ich glaube, 88.
Stimmt nicht. Entschuldigung, jetzt muss ich korrigieren. 2004 bin ich den ersten Ultra dann gelaufen.
Okay, aber trotzdem 21 Jahre.
Ja. Aber ich glaube, 88 Marathon zu laufen, das kann man nicht vergleichen wie jemand, der heute anfängt damit. Also, so das alles, das Drumherum.
Wie viele Leute waren da? Weißt du das noch
viel.
So?
Das waren etliche Tausend damals am Start. Das war ein großer Marathon.
Aber natürlich vom Equipment, von allem drum und dran.
Auch schon mit elektronischer Messung.
Aber nicht am Handgelenk.
Nee, aber das weiß ich nicht mehr genau, wie das war.
Also ja.
Mit Lochkarte oder irgend sowas. Ich müsste lügen. Vielleicht weiß der eine oder andere Hörer es noch.
Wie viele Marken hatte man da als Laufschuh zur Auswahl?
Eine.
Germina, ne? Oder wie hieß sie?
Ja, und dann, glaube ich, die Tschechischen, von den Tschechen gab es, glaube ich, immer noch.
Oh, das weiß ich nicht mehr. Das ist, nein, 88 habe ich mich noch nicht mit Laufschuhen beschäftigt zu der Zeit, da war ich dann doch erst.
Aber ich denke, auch im Westbereich gab es da noch nicht so viel Auswahl.
Na, kann man nicht vergleichen mit der heutigen Zeit, mit der Materialschlacht, ob man das für gut oder schlecht befindet, sei mal dahingestellt, aber da würde ich später auch nochmal drauf kommen, was so das Equipment angeht, inwiefern man sich diesem Materialschlacht-Thema auch beugt oder auch nicht beugt, das ist die große Frage. Aber wenn du 2004 dann auf die ersten Ultradistanzen gegangen bist, war dann Rennsteiglauf der erste Ultra?
Ja, Rennsteig war der erste dann.
Der für jeden Thüringer der erste Berührungspunkt im näheren Umkreis.
Und damals gab es ja auch noch nicht ganz so viele Ultras, muss man sagen. Also das hat sich dann so gesteigert. Und das ging dann mit Biel, war dann irgendwann die erste 100 Kilometer. Und ich bin dann, es gab so einen Michael Frenz, weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat viele Läufe organisiert. War selbst extremer Läufer und er hat in Nordhausen mal ein Trainingslager organisiert. Und da haben sich nur Freaks getroffen.
So, Moment, da muss ich jetzt einhaken. Da haben sich nur Freaks getroffen, sagt der Mann, der den PTL. Okay, das heißt, also wirklich dann damals schon Ultraläufer, die sich
die
außerhalb
UTMB der oder sowas gemacht hatten. Dann, genau.
Das hat dich erschrocken, fasziniert, beides?
Eher fasziniert und motiviert.
Und hast dann dich entschlossen, ebenfalls auf die ganz langen Kanten zu gehen.
Genau, so kam das dann so lang, so peu à peu. Man hat teilweise habe ich zu den Freunden dort immer noch Kontakt. Eckhard Seher zum Beispiel ist da so einer. Ich kann mich in einen den ersten Trainingslauf, den wir da in Nordhausen gemacht haben, Michael Frenz, der war so ein bisschen Larifari manchmal mit der Organisation und wir sind von Leinefelde nach Nordhausen in der Nacht zurückgelaufen. Wir sind mit dem Zug nach Leinefelde gefahren, zurückgelaufen. Da muss eine Brücke sein. Da war keine Brücke an dem Fluss. Ich glaube, zu viert sind wir durch den Fluss. Das Wasser ging uns im März bis kurz an den Hintern. Alle anderen sind noch ein bisschen den Fluss weiter runtergelaufen, haben dann irgendwann ein paar Kilometer weiter doch eine Brücke gefunden.
Und ich erkenne ein Muster, deswegen irgendwann Oslo-Bergen oder Gotland. Genau. Oder.
Ja, ich muss mir das gerade auf der Karte abbilden, von wo nach wo ihr da gelaufen seid.
Ja, Leinefelde, Nordhausen, nördliches Thüringen oder Nordwestthüringen, kann man sagen. Eigentlich gar nicht so bergiges Gelände, aber dann doch der ein oder andere Hügel beinhaltet, der, da sind wir wieder bei den kurzen Anstiegen von vorhin, zumindest den Laufrhythmus unterbrechen kann.
Ja. Und wir sind in der Gruppe gelaufen, wir sind ein recht hohes Tempo damals gelaufen, das war gar nicht so ohne.
Wenn du jetzt recht hohes Tempo sagst, waren die Ultradistanzen, egal ob jetzt ein PTL oder Oslo-Bergen, läufst du es vorrangig aus dem Ultralaufgedanken, es zu schaffen heraus, oder hast du Zeitziele, die du verfolgst und oder beides?
Also als erstes will man natürlich ankommen. Also ich stelle mir eigentlich bei vielen Läufen so 2-3 Ziele. Mhm. Erst das Minimalziel ist ankommen. Dann ein realistisches Ziel, dass man sagt, naja, in den Zeit könnte man ankommen. Und dann hat man natürlich noch so ein bisschen Fantasien. Vielleicht könnte ich ja noch ein bisschen schneller sein oder einen Altersklassensieg davon mal holen oder irgend sowas. Kommt drauf an, natürlich bei jedem. Beim Rennsteig brauchen wir von sowas nicht träumen, aber, aber bei kleineren Läufen, wo nicht so viele Teilnehmer sind, dann kann man schon mal ein bisschen schielen.
Dann schlagen wir mal die Brücke zum Race Across Scotland. Ist es ein kleineres oder ist es ein größeres Rennen?
Ist ein mittlerer, würde ich sagen. So gute 200 Teilnehmer.
Ja, das finde ich schon für 345 Kilometer eine ordentliche Menge an Menschen.
Ein relativ knapper Zeitplan. Man hat insgesamt 100 Stunden Zeit. Also 4 Tage und 4 Stunden.
Also man hat sozusagen den Besenwagen, der hinter einem herläuft.
Und man hat auch an jedem VP einen Cut-Off, der einfach so definiert wurde, Strecke geteilt durch Zeit. Also ganz einfach, zack.
Das ist ja fast demokratisch.
Ja, aber das liegt dann natürlich anfangs ist man natürlich relativ schnell und man ist deutlich schneller als die Cut-Offs.
Ja.
Man fühlt sich so sicher, aber man sollte nicht zu sicher sein, dass man die Zeit auch einhält hinten raus dann.
Wie hoch ist die Abbruchrate?
Also dieses Jahr sind von den gut 200 Startern 91 angekommen.
Das oh. Dann?
Okay, also ein bisschen mehr als 50%. Ja. DNF-Quote ist ja fast Kühlermann-Life. Aber ihr kriegt was zu essen, oder? Im Gegensatz zu Kühlermann.
Ja, wir hatten sehr gute Verpflegung.
wie kamst du drauf, wenn du vorher noch nie in Schottland warst?
Ich laufe seit 5 Jahren mit einem Freund, diese ganz langen Distanzen, Tim Fischer. Und wir haben angefangen mit Oslo-Bergen zu Corona-Zeiten. Da durften wir nicht so richtig ins Land. Das war ein Problem, das haben wir auch nicht beendet. Dann haben wir nochmal den PTL auch probiert, den haben wir dann abgebrochen. Und dann kam eigentlich Oslo-Bergen. Den haben wir gefinisht. Das war ein geiles Rennen.
Da reden wir ja aber weit über.
Das waren über 500.
Über 500 Kilometer.
Und über 9 Tage auch das Rennen.
Okay, das ist wirklich auch jenseits meiner Vorstellungskraft, muss ich ganz offen gestehen. Oder Björn, was sagst du, so 500 Kilometer Fahrradfahren, Laufen, Entschuldigung.
Fahrradfahren okay, aber Laufen, nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Es ist, auch kein Laufen mehr, das muss man ja noch fairerweise sagen. Also zum Anfang läuft man schon noch, wenn es denn wirklich mal so sachte bergab geht oder auf gut laufbaren Gelände. Aber im Endeffekt wird es dann doch ein strammer Marsch.
Aber da kann man, glaube ich, fast eine eigene Folge draus machen. Ab wann ist Trailrunning noch Running und wann geht es ins Wandern? Wann ist es nur noch Wandern? Wenn ich ehrlich bin, mache ich mir da gar nicht so großartig Gedanken, weil ich glaube auch, wer 9 Tage durchwandert, verbringt da so unfassbar sportliche Leistungen, dass mir diese Definition, ist es Laufen, ab welcher Pace ist es kein Laufen, eigentlich ziemlich egal wäre. Das ist aber meine persönliche Meinung, oder?
Ja, das ist ja selbst beim 10-Kilometer-Lauf, wenn es richtig steil ist. Und da wandert man ja auch den ganz steilen Anstieg dann mal. Ja.
Ja.
Ist ja nichts anderes.
Ja. Und jeder Vertical oder Berglauf, der über XY% Steigung hat, verliert dann auch wieder sein Laufdasein, oder?
Da du schon so lange läufst und auch schon lange Distanzen läufst, wie hat sich das Versorgungsmanagement geändert? Weil früher, da wurde man ja fast geschlagen, wenn man während der sportlichen Aktivität irgendwie Kalorien zu sich genommen hat. Und heutzutage ist das ja ein Wissenschaftsbereich, zumindest so im Profisport, aber der hat ja dann auch in den, sag mal, Hobby-Amateurbereich hat die Industrie ja auch reingefunden und da ihren Absatzmarkt gefunden.
Ich sag mal, bei den kürzeren, ich sage das hier in Anführungsstriche, Ultras, da nimmt man natürlich schon Gels und leicht verdauliche Nahrung zu sich. Aber ich glaube, jeder, der mal länger als 1,5 Tage gelaufen ist, der kann nach einem guten Tag das süße Zeug, da habt ihr ja auch schon mal eine Folge gemacht, nicht mehr sehen und will das auch nicht mehr. Das ist dann irgendwann nur noch eklig. Ja. Und das Beste ist immer noch, dass man seinen Körper vertraut und sagt, was schmeckt mir, auf was habe ich jetzt Appetit und was natürlich verfügbar. Das ist natürlich auch die nächste Frage. Aber man guckt dann schon, dass man eher was Deftiges und was Nahrhaftes dann zu sich nimmt bei solchen ganz langen Distanzen.
Wie viele Verpflegungsstationen bietet das Race Across Scotland bei 345 Kilometern?
Relativ großzügig. Ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, aber es im Schnitt alle 30 Kilometer. Also die Verpflegungen lagen so zwischen 20 und 40 Kilometer auseinander. Es waren meistens so ganz kleine Gemeindeseele oder ehemalige Kirchen oder solche Gebäude waren das dann. Da konnte man dann auch schlafen, war auch Luftmatratzen, dass man sich auch mal hinlegen konnte und auch mal ein kleines Nickerchen machen konnte.
Was aber bei 4 Tagen gar nicht so einfach machbar ist, ne? Also zumindest in der Länge her, dass man sich jetzt mal da 6, 7, 8 Stunden hinlegt.
Nee, das geht nicht. Ne?
Also da reden wir über eine halbe Stunde.
Die erste Nacht, das war noch das längste.
Ja.
Da haben wir gute 3 Stunden geschlafen.
Ja.
Und dann war es eigentlich immer noch so auf Abruf, so 2 Stunden, 1,5 Stunden. Wir versuchen dann auch, also ich rede ja immer von wir, also ich bin ja mit dem Tim dann immer gelaufen. Und man muss sich ja dann auch irgendwie verständigen, wie lange bleiben wir jetzt in der Verpflegung, wie lange bleiben wir jetzt hier und wie sieht unser Zeitplan aus, unser Cut-off, wie weit sind wir davon entfernt, was können wir uns erlauben auch zu schlafen und was wollen wir uns auch erlauben. Mhm. Aber andererseits braucht man Schlaf, also ohne Schlaf keine Chance. Der Schlaf, die Müdigkeit ist wirklich dann die Herausforderung.
Das ist ja auch ein Sicherheitsfaktor. Mhm. Also
ja.
Das, da hat Thomas und ich uns die letzten paar Tage immer mal drüber unterhalten, dass das in der heutigen Zeit, wo sehr viele, glaube ich, in so lange Distanzen reingehen, die nicht wirklich gut vorbereitet sind, die damit zu kämpfen haben, wo du denkst, also das ist fernab von Gut und Böse, was er hier macht.
Ich sag mal, in Schottland, ja klar, man kann immer stürzen. Also wir haben auch in Schottland einen Sturz nicht live miterlebt, aber die Folgen haben wir gesehen. Es ist ein Freund aus Dänemark, den wir auch vom Gotlandrand schon kannten. Und der ist auf der Asphaltstraße der Länge nach hingeknallt und hatte sich einen bösen Cut am Kopf und auch eine Gehirnerschütterung zugezogen und musste aussteigen deswegen. Sowas passiert dann. Man fällt dann über die eigene Stöcke oder über die eigenen Füße.
Ja, ist mir nicht fremd. Ja.
Nein, leider nicht.
Und das ist eben auch körperliche Erschöpfung, die Müdigkeit dann, ja.
Bei 345 Kilometern in 4 Tagen, also aus Trainersicht gesprochen, wenn wir gerade auch über das Thema Schlaf sprachen, ne, ich habe jetzt gerade die Tour de Jean läuft ja jetzt gerade, während wir aufnehmen. Und letztes Jahr hatte ja Katharina Hartmut den Frauenrekord neu aufgestellt mit 79 Stunden. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die zwischendurch auch nur eine Minute geschlafen hat. Also zumindest nicht aktiv wahrscheinlich. Mhm. wie trainierst du dieses Schlafthema im Vorhinein? Oder trainierst du es überhaupt?
Nee, also ich trainiere das nicht. Das kann man nicht nachstellen, weil wenn du das im Training machen würdest, so eine lange Distanz, dann weißt du ja, eigentlich habe ich ja Zeit. Ich bin ja in keiner Zeitnot. Und die Zeitnot kommt ja dann irgendwann in so einem Lauf. Und du willst dann ja einerseits nicht, dass der Cut-off dich auffrisst und andererseits willst du auch vielleicht noch eine gute Zeit erreichen. Und nicht, dass dich während des Schlafens die Leute überholen, die da dann auf der Strecke mühevoll einkassiert hast.
Um Gottes Willen, stimmt, ja. Aber bist du denn im Vorhinein häufig in der Nacht gelaufen, um zumindest die Belastung, die man dann 4 Nächte hat, in irgendeiner Form zu simulieren?
Also ich laufe schon mal abends, in Winterzeit oder so laufe ich schon mal, auch mal. Aber die Nacht durchlaufe ich nicht, nein. Hm. Ich kenne welche, die das machen, aber meiner Meinung nach muss man das im Wettkampf. Wettkampferfahrung ist absolut notwendig. Also wenn man mal einen 100-Meilen-Lauf gestartet ist, der vielleicht auch abends gestartet ist, wo man dann in die zweite Nacht reinläuft, da weiß man dann, was die zweite Nacht bedeutet. Die erste Nacht sage ich immer aus Spaß. Das geht alles. Aber die zweite Nacht ist dann wirklich bösartig mit Halluzinationen und so weiter.
Ja, erzähl doch mal, also Halluzinationen, die äußern sich ja in vielen verschiedenen Facetten.
Oh, muss ich sagen, früher war das noch schlimmer. Irgendwie hab ich mich daran arrangiert irgendwie, ich weiß nicht genau, ob ich dann irgendwann sage, du, ich halt jetzt mal an, ich leg mich mal hier ins Gras und schlafe mal eine halbe Stunde. Früher bin ich dem wahrscheinlich voll dagegen gelaufen und dann kam Halluzinationen, dann siehst du, ich habe mit dem Tim zum Beispiel in Oslo Bergen haben wir dieselben Halluzinationen teilweise gehabt. haben dieselben Monster oder kleinen Trolle gesehen. Also ich weiß jetzt, warum in Norwegen von Trollen überall gesprochen wird. oder auch solche Dinge, dass man nicht mehr weiß, wo man ist.
Ja.
Dass man nicht mehr weiß, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Auch das gibt es. Oder es gibt auch Déjà-vu-Erlebnisse, dass man sagt, ach, hier war ich ja schon mal, da morgen und da vorne kommt eine Brücke und man war garantiert noch nie auf der Strecke. Auch das gibt es. Also man muss sich dem bewusst sein, dass sowas passieren kann.
Wenn man das ist bestenfalls nicht gleichzeitig mit seinem Laufpartner oder seiner Laufpartnerin hat, habt ihr dann Codeworte vereinbart, die einen quasi wieder zurück in die Realität holen? Oder wie geht man damit um?
Also wie gesagt, wir sind wie so ein altes Ehepaar fast. Wir sind jetzt 5 Jahre, laufen wir solchen verrückten Dinge. Und man spürt das irgendwann mal, man wird ja dann langsam in der Nacht zum Beispiel, dass man sagt, boah, was ist denn jetzt los? Der kommt gar nicht mehr hinterher, der torkelt nur noch. Und irgendwann merkt man, jetzt muss eine Pause her, jetzt muss mal eine Schlafpause her. Und in Schottland war es eigentlich noch ganz gut, weil man da immer noch ein trockenes Plätzchen gefunden hat. Mhm. In Oslo Bergen vor 2 Jahren, da findest du nichts Trockenes. Da kannst du dann bloß der Tim hatte eine Plane mit, dass man sich auf die Plane legt, damit man nicht zu nass wird von unten.
Von unten, ja, genau. Aber die zweite Plane dann nicht, damit es von oben auf dich hält. Ne? Damit verweisen wir hiermit schon mal auf eine der folgenden, kommenden Folgen, die Nachfassfolge zum Thema Grüner Bandit. Auch die wird wahrscheinlich sehr nass und von feuchten Planen handeln.
Das könnte gut möglich sein, ja.
Gehen wir mal nochmal zurück zum Rennen, Race Across Scotland. Von West- nach Ostseite gelaufen.
Ja.
Startpunkt ist wo? Wie heißt der Ort?
Port Patrick. Das ist ein ganz kleiner Ort.
Klingt typisch schottisch. Und dann geht es einmal quer durchs Land. Das heißt, ihr startet an der Küste, lauft einmal quer durch, kommt genau. An der Küste wieder an.
Wie gesagt, wir sind auf dem Wanderweg lang gelaufen. Von daher war es ein Weg, wenn es auch teilweise sehr zugewachsen war mit Farnen und hohem Gras und auch mal durch Gestrüpp so ein bisschen mal durch. Aber an sich war es schon ein Weg. Man konnte dem Weg auch folgen. Also man hat das schon noch gesehen, dass da ein Weg war. War auch mal eine Asphaltstraße, das gab es auch. Oder mal ein Forstweg, ein breiterer. Also es hat sich eigentlich ganz gut angetan, sage ich mal. So zwischen guter Wechsel zwischen Trail und wurde dann irgendwann ist man ja dann sagt, oh, jetzt könnte es mal wieder ein bisschen leichter gehen.
Ja.
Dann kommt auch mal wieder an der Stücke, wo es leichter geht. Wo man dann auch wieder Kilometer machen kann. Auch an Seen lang, die heißen da alle Loch.
Ja. Und sind mit den Mitches bestückt, genau. Ne? Die wie in vielen Mücken. Das hört sich sehr, sehr, sehr traumhaft an, da lang zu laufen. Bei 200 Teilnehmenden, wie schnell bist du alleine auf der Strecke?
Ach, es findet sich immer wieder ein Grüppchen. Also ich sag mal, man findet sich wieder an der Verpflegung. Es gibt auch so ein paar inoffizielle Verpflegungen. Mhm. Es gibt so ganz einsame Häuser, die dann plötzlich nach 20 Kilometern taucht plötzlich in der Pampa ein einzelnes Haus mit einer älteren Dame auf, die dann eine Verpflegung ausrichtet mit 5 verschiedenen Kuchen und deftigen Dingen und Fußbad und alles, was das Läuferherz begehrt. Und dann sitzen da plötzlich 10 Läufer.
Also das heißt, der Lauf ist sozusagen in der Bevölkerung angenommen und ein Teil will da.
Ja, also wie gesagt, das ist sehr, sehr, sehr einsam. Ich habe nicht vermutet, dass das so einsam ist. In der zweiten Nacht sind wir ja fast komplett durchgelaufen. Wir haben, glaube ich, die ganze Nacht nicht einmal Licht irgendwo gesehen.
Wow, okay.
Kein Auto, kein Haus, keine Straßenlampe, nur die Kopflampen der Läufer, die man in der Ferne mal gesehen hat. Also einsamer als in den Alpen.
Okay. Noch ein Grund mehr, dahin zu fahren. Also wenn du sagst, es gibt auch inoffizielle VPs, ist es kein UTMB-Rennen, nehme ich mal an.
Nein, es ist kein UTMB.
Die würden das, glaube ich, sofort unterbinden, sowas, oder?
Aber es ist eine professionelle Organisation, die das organisiert, GB Ultra. Mhm. sind schon Profis, die da am Werk sind, die da natürlich auch Helfer engagieren, die da auch mit Herzblut dabei sind. Natürlich mit schottischem Nationalstolz, mit Dudelsack und Trommeln und Kilt und Käppi.
Haben dann die Läufer irgendwie einen GPS-Tracker?
Also, ja, wir sind komplett mit einem Tracker ausgestattet gewesen. Der hat auch die 4 Tage durchgehalten. Mhm. Hat auch größtenteils gut gesendet. So alle paar Minuten sendet der mal deinen Standort über Satellit und dann wissen sie auch zu Hause, wo du ungefähr bist. Also das ist bei den großen Läufen mittlerweile doch fast Standard, muss ich sagen.
Mhm. Er gehört ja dann zum Sicherheitskonzept
mit dazu. Ja, absolut. Ja. Du hast ja dann auch bei den Trackern oftmals auch einen Notknopf, dass du dann auch ein Notsignal absenden kannst, wenn wirklich mal was Schlimmes passiert.
Naja, bei dem, was du gerade vorhin sagtest, dass die VPs so alle 30 bis 40 Kilometer ungefähr waren, das ist schon, wenn man es so mit einem klassischen 100-Kilometer-Lauf oder auch 100 Meiler im europäischen Alpenbereich sieht, das ist schon extrem weit auseinander.
Ne? Ja, also das Wasser ist ja dann meistens der limitierende Faktor, dass er nach, ich sag mal, 40 Kilometer ohne Wasser, also nur mit selbst getragenem Wasser, ist dann schon eine weite Strecke, vor allen Dingen, wenn es ein bisschen wärmer wird.
Ja.
Da haben sie dann aber auch mal, da stand mal ein Jeep am Straßenrand oder am Wegesrand, wo dann ein paar Kanister hinten drauf standen, wo du mal deine Flasche wieder füllen konntest.
In dem Zusammenhang 2 Fragen. Frage 1, gibt es, um an dem Rennen teilzunehmen, eine Qualifikation, die man nachweisen muss?
Nein.
Das heißt, jeder
kann da starten.
Jeder?
Ja.
Also
wenn du dir zutraust, kannst du dich melden und starten.
Also du brauchst keine.
Die gucken schon ein bisschen.
Kein ärztliches Attest.
Nein, ärztlicher Test brauche ich in dem Fall nicht, aber sie gucken schon, also du ein bisschen auf die Strategie. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass da jemand gestartet ist, der bisher nur Marathon gelaufen ist oder so. Also das glaube ich nicht, dass das so ist.
Dass man sich das antut, ne? Ja. Aber okay, das ist nicht Europa, ne? Und das ist in Amerika, denen ist es ja auch egal, die sagen sich ja auch, bist selbstverantwortlich, was du machst. Und in dem Zusammenhang gibt es ein Mandatory Equipment, was du mitnehmen musst, neben dem Tracker?
Also die haben sehr detailliert unsere Pflichtausrüstung kontrolliert. Mussten vorzeigen am Start. Von Kopflampe über Handy, über Regenkleidung, Wasserbehältnis. Du musst auch einen Becher zum Beispiel mitnehmen, weil es keine offiziellen Becher gibt.
Finde ich aber gut. Das ist ja mittlerweile Gott sei Dank zumindest auch in den Alpen relativ großer Standard.
Ja. Und es war auch eine Pflichtnahrung, die du nicht essen durftest.
What?
Und auch ein Pflicht T-Shirt, also ein langes Shirt, was du nicht anziehen durftest, das war nur für den Notfall, wenn du wirklich in die Not reingekommen wärst.
Entschuldigung, Björn, gleich noch. Wer definiert denn den Notfall, wann ich dieses T-Shirt anziehen darf?
Wenn du liegen bleibst und nicht weiter kannst.
Ja, dann kannst du ja auch kein T-Shirt mehr selbst anziehen.
Okay, das ist spannend.
Auch eine, zum Beispiel keine Rettungsdecke war, sondern wir mussten einen Rettungsbiwaksack haben. Das ist ein bisschen größer, ein bisschen dicker und ein bisschen stabiler, aber ansonsten auch nichts anderes.
Wobei, das hatte ich bei irgendeinem Rennen auch. Aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Und auch ein Kompass. Und auch die
Kompass.
Und die Karte mussten wir auch mitführen.
Eine gedruckte Karte.
Ja.
Eine Landkarte. Wie früher.
Ja.
Da jubiliert der Buchhändler in mir.
Und da hatte ich mich mit meinem Kumpel ein bisschen missverstanden. Ich hatte gedacht, er kauft 2 Karten.
Und muss jeder eine Karte, seine eigene?
Wir waren ja, es ist kein Teamlauf.
Ach so, okay.
Es ist ein Sololauf, okay. Aber wir sind zusammengeblieben, die ganze Strecke.
Ja.
Ich war davon ausgegangen, er hatte eine für mich, aber er hatte keine für mich. Aber Gott sei Dank gab es am Start, konnte man eine kaufen.
In Port Patrick Bookstore. Mhm. Also ich dachte, du warst in so einem niedlichen
Patrick Bookstore. Ja, da hatte ich auch Bookstore. Geguckt, in so einem kleinen Store, aber...
Ich visualisiere das gerade in so einem schönen, typischen schottischen Cottage, wo der alte Buchhändler drin sitzt und dir dann noch die Karte verkauft für 3,80 Pfund oder so. Entschuldigung, Björn, das hätte ich dich unterbrochen, glaube ich.
Ich wollte eigentlich nur sagen, das mit dem Becher gibt es sogar beim The Turing Trail. Auf der kleinsten Strecke musst du so einen Faltbecher
bei dir. Auf dem Wichtel Trail? Ja. Oh, wie schön, da kannst du dann dein Bierchen ein. bei der ersten, letzten VP gab es nämlich Bierchen. Gab's da, ja, apropos Bierchen, wir sind ja in Schottland. Ich habe ein Foto von dir gesehen, das du uns zur Verfügung stelltest. Nein, es war nicht, es war dein Kumpel mit einem wunderbaren Guinness davor stehend. Ja. Streckenverpflegung, Fragezeichen?
Gab es Bier unterwegs? Nee, es gab kein Bier unterwegs.
Ist ja schade.
Ja, es gab alles möglich, aber Bier gab es diesmal nicht.
Wenn du vorhin gesagt hast, keine Gele, sondern klassisches ja. Essen.
Also klassisch schottisches Essen. Man hätte
Scottish Stew oder was?
Also du hättest ein komplettes schottisches Frühstück haben können.
Ah, das möchte ich nicht. Das möchte ich auch so schon nicht. Mit dieser Blutwurst damals.
Ja, genau. Arbeit. Oder die, wie heißt es, Haggis?
Ja. Oh Gott, Haggis ist ja, glaube ich, schon ohne laufen zu müssen eine Herausforderung, also zumindest für mich. Aber
das sind die Innereien vom Schaf in einem Schafsmagen gekocht.
Was hast du denn da mitgenommen unterwegs? Auch 40 Kilometer mit Eigenverpflegung ist ja nicht ohne.
Ja, also ich habe schon ein bisschen unterwegs vorher was gekauft. Natürlich auch ein paar klassische Gele, die man einsteckt. Oh, bis hin zu ein bisschen Käse, ein bisschen so eine kleine Salamis nehme ich gerne mit. Die gehen ganz gut immer unterwegs. Ein paar Kekse.
Ja.
Wir hatten ja auch ein Dropbag, wo man auch wieder auffüllen konnte dann. Der Dropbag, also wir hatten zwei Dropbags, die dann an verschiedenen Stellen der Strecke zur Verfügung standen.
Kannst du das fällt mir jetzt gerade so zwischendurch auf, bei 200 Leuten sagen, ungefähr Frauen-Männer-Verhältnis, wie das aufgestellt war? Es waren
relativ viel Frauen. Ich würde sagen, ein Drittel der Teilnehmer waren Frauen. Also mehr als, der Anteil war höher als zum Beispiel im Rennsteig, würde ich mal sagen.
Okay. Ja.
Und man sollte niemals, wirklich niemals auf diesen ganz, ganz langen Strecken die Frauen unterschätzen.
Gar keinen.
Also bei Oslo-Bergen, bei dem 500-Kilometer-Lauf, hat ein Mix, also es war ein Team, das war ja ein Teamlauf.
Ja.
Da waren der erste und der zweite Platz ein Mixed-Teams.
Ja.
Also mit Frauen. Es ist unglaublich, wie zäh da die Frauen auf diesen ganz langen Strecken sind.
Ja. Also das sieht man ja mittlerweile auch bei vielen Profi-Wettkämpfen, dass die Overall-Erfolge Gott sei Dank mittlerweile immer mehr weiblich dominiert sind. Das ist schon klasse.
Es gibt da eine Auswertung vom amerikanischen Trail Running Association.
Ja.
Die haben so untersucht, wie das ist, je länger die Distanz wird, die durchschnittliche Leistung, also nicht die Spitzenleistung, sondern die durchschnittliche Leistung der Teilnehmer bis 100 Meilen haben die das untersucht. Und bei 100 Meilen war die, die Leistung Männer, Frauen gleich.
Ja, spannend.
Und je kürzer die Strecken, da sind die Männer dann im Vorteil.
Da kommt die muskuläre Kraft dann doch noch.
Ja. Ich sag nur noch, North Sea Ultra.
Ja, stimmt. Beim ersten North Sea Ultra war es ja, schöne Grüße an Julia hier mit. Ja. Stimmt. Jetzt hangelt er euch durch die, jetzt hätte ich was Schwedisch gesagt. steckt so drin, durch die schottische Natur, durch Farne, durch schöne Single Trails wahrscheinlich auch, über meistens sehr wenig bewaldetes Land, oder?
Die haben ganz schön aufgeforstet.
Okay.
Da in dem Bereich auch große Wälder mit großen Bäumen, teilweise auch umgestürzt, Windschäden dann. War ich überrascht. Also es war gar nicht so wenig Wald.
Okay, ein bisschen Wald. Mehr oder weniger gutes Wetter, was du vorhin gesagt hast. Ja. Der Schotte sieht es anders. Wahrscheinlich, wir reden ja über Anfang August dieses Jahres, dass das Rennen stattfand. Wie teilst du dir da 345 Kilometer rein vom Kopf ein, wenn ihr unterwegs seid? Siehst du die gesamte Distanz oder kommt das erst im Laufe des Rennens wirklich zur Geltung?
Ich habe mir einen Zeitplan zurechtgelegt. Wir haben so einen Zeitplan zurechtgelegt für Ankommen. 100 Stunden war ja das Zeitlimit. Ich hatte einen Zeitplan für 99 Stunden mehr. Also eine Stunde war noch irgendwo Reserve. Und man weiß ja ungefähr, wie schnell man ist und wie viel Pausen man braucht, wie viel Schlaf man braucht. Und dann rechnet man sich sowas zurecht. Und der Plan ist eigentlich sehr gut aufgegangen, muss ich sagen. Also wir in dem vorderen Zweidrittel-Bereich sind wir vielleicht eine Stunde abgewichen von dem Plan.
99 Stunden heißt welche Pace, wenn man das mal umrechnet?
Das sind ja dann 3,5 Kilometer pro Stunde.
Ja.
Das ist ja nicht mal Wandertempo, sagen dann viele.
Ja, wobei, es kommt ja mal drauf an, ne? Was hast du für einen Untergrund, ja. was hast du überhaupt für Gegebenheiten? Also ich finde mal, das kann man so schlecht verallgemeinern. Ne?
Aber du musst eben doch den Schlaf einrechnen, du musst die Pausen einrechnen. Dir rinnt die Zeit dann durch die Finger. Und es ist unglaublich, wie schnell die Nacht weg ist. Mhm. Man läuft abends, wird es dunkel und dann hat man irgendwo nochmal eine Verpflegung, wo man vielleicht 2-3 Stunden sich aufhält und zack ist die Nacht rum. Und dann ist schon wieder der nächste Tag. Also ich hatte ja gesagt, die Abstände sind so circa 30 Kilometer. Mhm. Das heißt, du kannst ungefähr 3 Abschnitte am Tag machen. 2 im Hellen, 1 im Dunkeln. Ja. Ungefähr. Ungefähr ist es auch aufgegangen.
Gab es mental zwischendurch das übliche Tief oder vielleicht auch mehrfach?
Also ich muss sagen, die 5 Jahre, wo ich mit Tim laufe, haben wir uns noch nicht einmal gestritten auf dem Trail. Klar gibt es mal verschiedene Ansichten. Der eine sagt, ich will jetzt lieber 3 Stunden schlafen und der andere sagt, ich will aber nur 1 Stunde schlafen.
Dann trifft man sich in der Mitte.
Auf 2 Stunden.
Okay, ja.
Genau, so läuft das. Aber klar gibt es ein Tief. Würde ich ja lügen, wenn das nicht so wäre. Also, wir haben es auch meistens so eingerichtet, Tim geht am Tage vor, da macht er das Tempo und in der Nacht habe ich das Tempo gemacht. Ich hatte auch die hellere Lampe. Ich glaube, das kennst du ja.
Ja, das hatten wir vor allen Dingen beim Malerweg jetzt das Thema, genau, dass Robert seine Lampe eigentlich hätte zu Hause lassen können, weil, ja.
Ja. Ich habe gesehen, das Land scheint sehr beständig zu sein, weil die Karte ist von 22.
Okay.
Anscheinend ändert sich da nicht viel.
Ja, das war ja, 22, war das gerade Brexit-Year oder ist immer da so ungefähr, ne?
Ja.
Ey, die Schotten, die sind ja eh proaktiver unterwegs. Die wollen ja sowieso aus dem ganzen Verbund langsam raus und sehr national behaftet. Müsste William Wallace, sage ich dann nur, ne?
Es gibt auf dem Weg noch eine Besonderheit.
Die da wäre?
Es gibt auf dem Weg versteckt Münzen. Das sind diese Münzen. Gibt es insgesamt 13 Stück, 13 Verstecke. Das siehst du an den Wegweisern manchmal. Da ist dann so ein kleiner Hinweis, dass in der Nähe irgendwo ein Versteck ist. Eine Kiste oder ein paar Schuhe aus Beton. Und da sind Münzen drin. Das sind so Andenkenmünzen.
Okay.
Und wir haben von den 13 haben wir 3 Kisten gefunden. Eine war leer.
Das heißt, es hat vorher schon einer gefunden?
Ja, da sind immer eine bestimmte Anzahl von Münzen drin. Und wenn die alle sind, dann würden sie irgendwann mal wieder aufgefüllt. Man hätte dann ein Foto hinschicken können zu der Verwaltung von dem Weg. Und dann kriegt man die Münze auch nachgeschickt. Habe ich nicht gemacht, aber in den anderen 2 Kisten waren dann auch noch Münzen drin, sodass wir dann mit 2 Münzen dann auch nach Hause gekommen sind.
Aber das hat nichts mit dem Lauf selber zu tun?
Das hat mit dem Lauf nichts zu tun. Das ist von dem Weg, von dem Wanderweg.
Das erinnert mich jetzt so an so einen versteckten Barclays-Marathons. Ja. So, als ob Lazarus Lake dann auch da seine Finger im Spiel hat. Aber das kostet doch Zeit, die zu suchen.
Wir haben also eine Mal stand es direkt am Weg. Das waren so wie Wanderschuhe aus Beton. Da war so eine Klappe oben drauf und das hat keine Minute gedauert.
Ja.
Und das andere Mal war es so, da habe ich den Hinweis am Wegweiser gesehen, dass die Kiste irgendwo in der Nähe war und Tim hat es dann innerhalb von ein paar Sekunden hat er die Kiste entdeckt gehabt und vielleicht 50 Meter neben dem Weg und dann haben wir die Münzen dann auch entnommen.
Und das habt ihr vorher durch Zufall irgendwo erfahren?
Das
oder?
Hat der Veranstalter uns mitgeteilt, dass es sowas gibt, ja.
Also Schottland ist ja auch so das Land der Geschichten, Mythen. Gab es da auch irgendwie eine Story vorne am Anfang, auf wen man treffen kann?
Also Loch Ness habe ich jetzt nicht getroffen.
Er ist ja weiter oben.
Ja. Weiter oben, ja, genau. Ja. Nee, also sicherlich ist das alles, das Land ist ja so, durch das Wetter und die Landschaft immer schon so ein bisschen mystisch. So kommt das auch dort rüber. Also man nimmt das auch so wahr.
Ja.
Weil ist halt, vielleicht hat man das auch im Kopf so, ich weiß es nicht. Vielleicht will man es so sehen. Es gab aber Trainingsläufe. Man hätte auch, es gab 4 Trainingsläufe, die der Veranstalter organisiert hat. Da hätte man schon Teile der Strecke erkunden können im Vorhinein, Monate vorher, aber das betrifft sicherlich nur die Schotten, die da in der Nähe wohnen.
Ja, die Einreisemodalitäten sind, glaube ich, nicht mehr ganz so einfach jetzt, ja, wie es früher einmal war, ja, ne? nach Schottland, ja.
Doch, die Deutschen nähern sich wieder an. Ich habe doch mal irgendwas gelesen.
Es gibt irgendwas elektronisch, jetzt eine elektronische Einreise.
Ja, so ähnlich, ne? wie in Amerika musst du dann so ein Formular elektronisch ausfüllen und ein paar Pfund auch bezahlen dafür, dass du einreisen darfst.
Apropos paar Pfund, was kostet der Spaß denn?
Der kostet ungefähr 600 Pfund. 699 Pfund, sowas, glaube ich.
Ich habe den Wechselkurs nicht mehr im Kopf. Sind?
Etwas weniger.
680 Euro oder so.
Ich habe es jetzt auch nicht 100% im Kopf, aber es ist nicht billig.
Ja.
Aber es ist auch eine Profi-Organisation und es ist auch sehr gut organisiert. Also,
ja.
Man muss ja sehen, wenn ich 4 Tage Urlaub mache irgendwo, bezahle ich auch mein Geld dafür.
Ja.
Also das heißt, mit Startgebühr, der Transfer dahin und Hotel, wo du dann schläfst, bist du bei roundabout 1.000 Euro?
Ja, ungefähr 1.000 habe ich ausgegeben für den Flug und die 2 Hotelübernachtungen, also die eine davor oder 2 davor und eine danach.
Das heißt, ihr seid nach Edinburgh geflogen? Oder?
Nee, wir sind nach Glasgow geflogen.
Nach Glasgow, ja.
Haben in Glasgow eine Nacht geschlafen, dann sind wir mit dem Zug nach Port Patrick gefahren. Ja. Eigentlich sollte das letzte Stück ein Bus fahren. Der fuhr aber nicht mehr, weil der Busbetreiber den Betrieb eingestellt hatte.
Auch nicht schlecht.
Die letzten 12 Meilen sind wir dann mit einem Taxi gefahren.
Hätte auch laufen können.
Nee, mit Gepäck. Also wir hatten doch schon einiges am Gepäck. Dann eine Nacht in Port Patrick geschlafen und früh um 6 war Start.
Ja.
Und zurück sind wir dann nach Edinburgh mit dem Bus gefahren und von dort zurückgeflogen.
Eine schöne Schottland-Rundreise.
Ja, so eine kleine.
Spannend. Okay, jetzt seid ihr immer noch unterwegs und nähert euch so langsam dem Ziel.
Ja.
Gab es zwischendurch, was von der Natur her sehr ähnlich alles? Oder gab es wirklich große Abwechslung, bei denen du sagst, das ist das Highlight schlechthin, was ich gerne am Anfang und am Ende nochmal gesehen hätte, aber gab es halt nur einmal?
Also es gab so ein paar höhere Berge, die dann auch ein bisschen so Alpenfeeling aufkommen ließen.
Okay.
Also wo auch mal ein Bach unten in so ein Canyon lief. Das war schon ganz nett. War natürlich kein Vergleich mit den Alpen oder sowas. Aber das ist eine sehr schöne Ecke. Ich sag mal, von der Dichte der Bevölkerung war natürlich die Küsten etwas stärker besiedelt. Im Inneren ist so gut wie nichts. Das ist nicht mal Landwirtschaft, da ist nur Heide. Mhm. Die Heide hat geblüht, wunderschön geblüht.
Mhm.
Also da hatten wir, die wird auch gepflegt dort, die Heide. Die kann man sich nicht selbst überlassen, die verbuscht sonst nämlich.
Ja.
Und man muss die wird auch intensiv gepflegt und das hat man auch gesehen, dass das wunderschönes Bilder da auf den Hügeln, die komplett rot waren.
Dann verweisen wir hier gleich mal auf unseren YouTube-Stream wieder, den wir gleichzeitig hochladen, wo der liebe Thorsten uns ganz viele Bilder zur Verfügung gestellt hat. Es ist wirklich traumhaft, was man da sieht.
Also da werden dann auch hier die Münzen zu sehen sein.
Okay.
Die müssen wir noch fotografisch erfassen.
Ich muss nochmal auf die 200 Teilnehmenden zu sprechen kommen. Wenn wir uns jetzt da durch Schottland bewegen und ihr wahrscheinlich dann trotzdem relativ viel Zeit mit euch verbracht hat,
ja,
und wenig Kontakt zu anderen. Ist dann der Weg zum Ziel, beziehungsweise auch das Laufen ins Ziel, wieder mit so viel Zivilisation versehen, dass man einen Kulturschock bekommt, oder ist es verhältnismäßig trotzdem einsam gehalten?
Also die größten Ortschaften, die du durchläufst, sind, glaube ich, 8.000 oder 10.000 Einwohner, also so groß wie Hermsdorf.
Genau, mal hin, ne?
Der Zielort ist ein kleines Dorf.
Ja.
Also Cockburn Pass. Also selbst die Schotten kennen das nicht mal wahrscheinlich.
Ja. Und da stehen dann die, ich meine, bei vier Tagen Maximum, nee, 24, was waren es? Vier Tage und vier Stunden. Über welchen Zeitraum erstreckt sich dann das Finish, das Einlaufen
der Läufer? Ich glaube, der schnellste war etwas über 2 Tage.
Also reden wir über gut zwei Tage.
Ja.
Sind die Schotten so durchhaltekräftig, dass sie alle im Ziel auch wirklich willkommen heißen?
Also wir sind mit einem Bierchen auch dann auch willkommen geheißen, mit einem alkoholfreien Bier.
Ja, ach, wie schade, ja.
Mit einem Erdinger alkoholfrei sogar, die waren nämlich Sponsor.
Das ist ja jetzt fast Blasphemie, was da stattfindet. Thorsten, das hättest du für dich behalten müssen. Erdinger Weißbier ist Sponsor von Race Across Scotland. Also ja. Ich hätte jetzt mit vielem gerechnet. Also irgendeine Destillerie oder sonstiges. Aber okay, das ist, glaube ich, wirklich, das nennt man Globalisierung, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Das ist crazy.
Ja. Es ist ernüchternd.
Es hat aber trotzdem geschmeckt.
Ja, okay, wir wollen Erdinger nicht zu nahe treten jetzt hier. Seid ihr im Hellen oder im Dunkeln eingelaufen?
Wir sind früh morgens, nach dem Sonnenaufgang sind wir ans Ziel gekommen. Wir waren an der Küste zum Sonnenaufgang.
Perfekt getan.
Also das Ziel ist vielleicht so 2 Kilometer wieder zurück von der Küste.
Ja.
Aber wir waren dann wirklich perfekt an der Steilküste bei einem glutroten Sonnenaufgang. Es war wirklich perfekt.
Traumhafter geht es ja nicht.
Ja.
Und das Schöne für den Veranstalter, der weiß nach 100 Stunden, ich kann einpacken. Das Ende.
Ja.
Ja.
Wie viel waren denn von denen, wenn wir sagen 50% DNF-Quote, ne, ungefähr, ja, oder ein bisschen mehr, hast du gesagt. Waren die, weißt du, ob die zum großen Teil einfach auf der Strecke waren oder sind die wirklich ausgestiegen?
Also es gab bei dem Rennen sehr viel Begleitung von Freunden, von Wohnmobilen und so weiter, die dann auch als Team da unterstützt haben, die Läufer. Die durften natürlich nur an den VPs dann auch unterstützend eingreifen. Ob das immer so war, weiß ich nicht. Will ich auch mir kein Urteil jetzt erlauben darüber. Wir waren alleine. Ich könnte mir vorstellen, dass dann viele bei den Teams dann ausgestiegen sind, dass die dann ins Wohnmobil gestiegen sind und nach Hause gefahren sind. Oder leider, wie unser dänischer Freund dann ins Krankenhaus geliefert wurde. Aber es geht ihm schon wieder so gut, dass er 14 Tage später in 100 Meiler gelaufen ist. Es gibt immer noch Verrücktere.
Diese Ultra-Arroganz, ja. Wie war das bei
Ihnen? Ist übrigens 64 Jahre alt.
Ja, das macht's nicht besser. Nein.
Schöne Grüße an Tommy, falls er uns hört.
Und dann seid ihr eingelaufen.
Genau.
Wie war das Gefühl?
Ach, unbeschreiblich. Jedes Mal eigentlich. Also so ein bisschen feuchte Augen kriegt man auch nach vielen, vielen Ultrajahren immer noch. Man weiß ja auch nicht, wie lange es noch geht. Das ist ja auch immer die Frage. Irgendwann ist ja auch mal Schluss.
Ja.
Das Alter sagt dann irgendwann mal, du, Thorsten, jetzt nicht mehr. Und da freut man sich natürlich, da muss man schon demütig sein, dass man das machen darf. Und dankbar.
So wirkst du auch, muss man aber ganz offen und ehrlich sagen. Du bist ja sowieso, auch wenn du davon erzählst, ne, als ob wir hier über den letzten Halbmarathon reden. Ne? Also ich möchte das nochmal betonen. Ich habe diese Zahl jetzt schon öfter erwähnt, aber wir reden über fucking 345 Kilometer in 4 Tagen.
Nee, ich vermute doch mal, wenn man dann im Ziel ist, dann ist auch so der Gedanke da, so, jetzt ist das Abenteuer leider vorbei.
Klar.
Weil die negativen Gedanken oder das Negative, was man da so erfahren hat, das ist dann ja eher schnell vergessen.
Ja, das also Schmerzen verdrängt man. Das wissen, glaube ich, viele, ja, die das sowas durchlebt haben. Tatsächlich ist es so, dass ich damals zum Beispiel bei meinem UTMB-Finish wirklich in ein Loch gefallen bin, weil was kann es jetzt noch Höheres geben, was kann es noch mehr geben, war so meine Überlegung damals. Und man hatte keine neuen Ziele. Mhm. Und ich denke, das ist wichtig, dass man immer weiter denkt. Was könnte ich als Nächstes machen? Welche Überlegungen gibt es denn noch? Was könnte man denn noch machen? Oder welche schönen Erlebnisse kann ich mir bereiten?
Aber die Gedanken kommen dann wirklich auch erst danach oder hast du sie auch während des Laufes?
Also zurzeit habe ich kein neues Ziel. Noch nicht definiert.
Ja.
Da habe ich eine Frage, da du ja das kennst, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Begebenheiten lange zu laufen. War da auch irgendwie mal die Idee, so, ich fahre jetzt mit dem Zug nach München und laufe self-supported bis hoch an die Küste?
Du hast mich getrackt, oder?
Nee.
Ich war nach Ostern, war ich beruflich etwas stärker eingespannt und hatte die Schnauze voll. Und bin auf den Salzalpensteig gefahren. Weiß nicht, ob ihr den kennt.
Nein, aber jetzt, wo du das sagst und ich track dich, ja, doch, ich erinnere mich, ja.
Ich bin einfach mit dem Auto runtergefahren an den Chiemsee, bin dann mit dem Zug nach Österreich reingefahren am Beginn des Salzalpensteigs und bin dann 4 Tage auf eigene Faust die 240 Kilometer abgewandert. Self-supported, also ohne irgendwo Nahrung zu kaufen oder irgendwo eine bezahlte Übernachtung. Ich habe dann irgendwo am Wegesrand geschlafen.
Schöne Grüße an Jürgen Löschner. Nicht in der Bushaltestelle, oder?
Nee, im Hochsitz oder unter einem Vordach von einer Berghütte oder sowas.
Das kommt der Bushaltestelle in den Alpen sehr nahe.
Aber mit Schlafsack.
Ja, immerhin, ja.
Aber mit schwerem Gepäck.
Oh, krass.
Also sowas kenne ich auch und kann ich nur empfehlen. Dass man auch mal komplett alleine ist, auch mal komplett für sich, auf sich konzentriert ist.
Das ist ein Unterschied, ne, zu diesen organisierten Rennen,
ja,
bei denen man sich viel mehr darauf konzentrieren kann, auf das Laufen, auf das Rennen selber und viele Sachen drumherum. Also mir geht es immer so, auch ausblenden kann, weil man weiß, es gibt eine Medical Crew, egal wie schnell die da ist. Aber es gibt ein Backup in irgendeiner.
Oder sind ein paar Läufer um mich rum auch.
In irgendeiner vor. Aber ich gucke die ganze Zeit hier auf den Tisch. Ihr seht das ja heute nicht, aber ihr seht ein Foto davon dann auch bei YouTube. Und seht ja das, was du dann nach 345 Kilometern überreicht bekommen hast. in dem Ort, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe.
Cockburn's Path.
Danke. Cockburn's Path. Versuch mal zu beschreiben. Das sieht groß, es ist schwer, es ist einzigartig. Also sowas habe ich bisher noch nicht gesehen. Was gibt es in die Hand?
Also es ist eine Gürtelschnalle. Also es gibt keine Medaille als Trophäe, sondern eine Gürtelschnalle. Vielleicht kennst du das von anderen 100-Meilen-Läufen.
Ja.
Da gibt es auch manchmal, gerade so im amerikanischen Bereich, auch gerne Gürtelschnallen. Mein
Onkel, das ist das bei diesem, der mit Western anhört.
Belt, ja.
Genau. Aber das, was du da bekommst, ich weiß nicht, ob die von Western States ähnlich groß ist.
Nee, ich glaube, die ist nicht so groß.
Ja, weil diese Gürtelschnalle, für alle, die sich das jetzt auf dem Foto dann angucken, wie viele Zentimeter sind das? 30?
30 würde ich mal vermuten, ja.
Das sind 30
ich Zentimeter? Ich habe sie gewogen, sie wiegt ungefähr 750 Gramm.
Also, das ist jetzt böse, was ich sage, liebes Plan B, ne? Die Holzmedaille vom Tar und vom Zut vor 2 Jahren, ne? Die wog, glaube ich, 3 Gramm. Ich entschuldige mich für diesen Ausdruck. Nein, also das ist doch mal eine Sache, die man da bekommt, ja, oder?
Im Hintergrund so ein paar Berge und die Meilenangabe und ja, eigentlich ganz, ganz nett gemacht.
Auch man macht es ja nicht dafür, aber es hat trotzdem eine Bedeutung,
ja,
oder?
Ja, klar. Also man ist stolz auf sowas. Und ich habe auch einen gesehen, der so eine Gürtelschnalle umhatte. Wir hatten nämlich einen Helfer, einen echten Schotten,
ja,
der uns die ganze Strecke in irgendwelchen Verpflegungen umsorgt hat.
Und der trug die am Kilt, oder?
Der trug die am Kilt. die waren noch aus dem der muss vor ein paar Jahren gefinisht haben. Ja. Die waren noch ein bisschen kleiner.
Ja. Also finde ich.
Aber er hat sie mit Stolz getragen.
Ja, das hoffe ich doch auch. Ja. Ne? Und ich hoffe du auch, wenn ich sie dann irgendwann mal am Gürtel beim nächsten. Gürtel.
Also ist, wie gesagt, nur eine Schnalle, ist noch kein Gürtel dran.
Beim nächsten beruflichen Pressetermin, den du wahrnimmst, dann damit reinzukommen, das hat schon was, ja. Ich muss ja auch gestehen, ich streichle meinen Coolermann-Ring ja auch ab und zu mal, wenn ich vorbeilaufe. Na super. Das heißt, ihr seid nach 3 Tagen plus reingekommen.
Ne? 4 Tagen und ein paar Minuten.
Vier Tage und ein paar Minuten.
Ja. Also wie gesagt, wir hatten uns einen Zeitplan für 99 Stunden zurechtgelegt, ja. Und zum Schluss waren wir dann etwas schneller.
Sind da dann noch etliche Läufer, die schon gefinisht haben, im Ziel, dass man sich nochmal austauscht oder ja, geht man dann nach seiner Wege?
Wir haben noch ein paar, also es waren insgesamt 6 Deutsche am Start. Mhm. Die haben alle gefinisht. 2 davon kannten wir schon länger, auch intensiv. Schöne Grüße an Gabi und Christoph.
Von uns auch, unbekannterweise.
Genau, und die waren natürlich da, die waren, ich glaube, eine Stunde vor uns oder anderthalb Stunden vor uns im Ziel.
Jo, das ist ja
wir sind dann auch mit demselben Bus nach Glasgow, nach Edinburgh reingefahren. Ja. Und ein anderer Läufer war auch, der schon länger im Ziel war, den haben wir dann auch noch gesprochen. Also es war schon noch einiges da.
Aber es gibt keine After-Race-Party?
Nein, leider nicht. Es gibt noch ein gutes Frühstück dort. Es gibt dann sehr schöne Fotos. Sie haben dann eine große Leinwand aufgebaut, wo sie dann so Black-and-White-Fotos von dir machen, wo du dann stolz deine Gürtelschnalle präsentieren kannst. Also es ist wirklich gut gemacht. Also wirklich schon mit professionellen Fotografen da auch, die dich auch auf der Strecke überall begleiten. Es gibt bestimmt zigtausende Fotos von der Strecke.
So, jetzt für alle, die denken, da will ich mitmachen. Wie schnell ist das Ding ausgebucht?
Nicht so schnell. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich komplett ausgebucht war. Ich glaube, die haben noch ein paar Startplätze immer noch frei. Also wenn ihr starten möchtet, nächstes Jahr im August.
Also findet auch jährlich statt, ja?
Findet jährlich statt.
Ja, ja. Aber bei den ganz großen Sachen hat man ja manchmal, dass sie nur alle 2 Jahre
ja, stattfinden. Ja, also Oslo-Bergen machen sie nur alle 2 Jahre zum Beispiel.
Okay, na dann, Björn.
Na, ich würde sagen, Robert, wenn du das hier zuhörst.
Bring dir nicht auf dumme Gedanken.
Ich habe ihn schon letzten Dienstag davon rum
vorgeschlagen. Ja, da, ganz toll. Dann weiß ich, was ich mir demnächst anhören kann. Na, erstmal herzlichen Dank für die Reise to Scotland. Das, also ich finde das immer faszinierend, so eine lang, auch für mich nach wie vor schwer vorstellbaren Distanzen überhaupt so durchlaufen zu können. Hut ab. Wir haben ja vorhin zu Beginn einige Begriffe in den Raum geworfen mit PTL, UTMB, also du weißt, was du da tust, du weißt, was dich erwartet, aber offensichtlich scheint ja die Faszination nicht verloren gegangen zu sein bei solchen langen Distanzen und dieses Loch, von dem du gerade sprachst, sich dann doch immer wieder mit Inhalt gefüllt zu haben.
Ja, absolut. Also ich finde immer noch was ich machen, also ich habe auch viele Träume noch, was man machen könnte und wenn mein Körper es noch zulässt, möchte ich noch ein paar Jahre machen, aber es liegt nicht komplett in einer eigenen Hand.
Ja.
Aber sozusagen dein Background, Family etc., die halten dir dann da auch gerne
den Rücken frei. Vielen Dank an meine Frau, die das immer mitmacht, die dann auch zu Hause bangt. Das muss man ja auch sagen, wenn ich dann mehrere Tage unterwegs auf der Strecke bin. Sie kann zwar auch gucken, wo ich bin und wir telefonieren dann auch einmal am Tage eigentlich, halte ich den Kontakt dann nach Hause. Aber nichtsdestotrotz, die Unsicherheit bleibt ja. Wie geht es meinem Mann da auf der Strecke oder meinem Vater?
Ja, das glaube ich. Und das bringt mich nochmal zu einer Frage, die habe ich jetzt zwischendurch zwar angeteasert, aber dann doch nicht gestellt. Und mal ganz kurz aufs Thema Equipment. Ich habe dich als eine Person kennengelernt in den letzten Jahren, die diese Materialschlacht, die Industrie uns da ermöglicht, so nenne ich es jetzt mal, eigentlich nicht mitgeht, zumindest in meiner Wahrnehmung, sondern ich habe dich immer als jemand fokussiert auf das, was notwendig ist, worauf ich womit ich gut zurechtkomme, kennengelernt. Wie ist das bei so einem langen Rennen bei der beim Aussuchen des Materials?
Das ist ja sowieso, du musst ja vorher schon mal wissen, wie funktioniert das Material und ist das zweckmäßig, für mich zweckmäßig. Und ich habe Oslo Bergen auch mit Laufschuhen oder mit Walking-Schuhen eigentlich gemacht, die jetzt nicht 200 Euro gekostet haben. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Die müssen an deinen Füßen passen. Und du musst dich damit wohlfühlen. Und es geht ja zum Beispiel auch um Blasen, solche Dinge. Gott sei Dank sind da meine Haut und meine Füße da irgendwo etwas besser konstruiert. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht trainiert sich die Haut auch ein bisschen. Von daher habe ich sicherlich auch mal eine Blase, aber eigentlich läuft das immer noch ganz gut. Andere Ausrüstungsgegenstände wie Jacke oder so, klar, auch das muss zweckmäßig sein. Und muss, ich nehme auch ein T-Shirt, was ich von irgendeinem Veranstalter auf der Strecke, dann ziehe ich das an und das muss jetzt nicht das teuerste Ding da sein.
Das macht so sympathisch. Also das ist
aber wo ich nicht spare, ist zum Beispiel eine Lampe. Die Lampe ist überlebenswichtig.
Ja.
Wenn die ausfällt, gerade in Alpen, bist du verloren.
Ja.
Auch das Handy sollte aufgeladen sein. Also an Sicherheit sollte man sicherlich nicht sparen.
Ja.
Und da sollte es dann, es ist nicht das Teuerste, es ist das Beste, aber es sollte wirklich sicher sein.
Ja. Wie viele Schuhe bist du gelaufen während des Laufens?
Ich hatte noch ein paar extra mit, aber ich bin die Schuhe durchgelaufen, das Paar Schuhe. Also sehe ich auch keine Notwendigkeit. Also wenn ich mich jetzt wohlfühle in den Schuhen und keine größeren Probleme sind, warum soll ich die wechseln?
Ich habe es nur einmal gemacht beim Kühlermann. und da hat es mehr oder weniger wirklich so einen Wohlfühleffekt für mich. Das hat sich nochmal wie ein neuer Tag angefühlt, ja. in ein anderes Paar Laufschuhe schlüpfen zu können. Aber ansonsten hat es eigentlich keine Gründe gehabt. Hätte auch in einem durchlaufen können, ja.
Aber die Schuhe waren noch relativ neu, die ich anhatte. Die waren erst 3 Wochen alt oder so.
Okay. Die hatte ich erst am Start gekauft. Genau. Ja, vielen, vielen Dank. Björn, hast du Fragen noch?
Ja, ich habe noch eine Frage, da du schon so lange läufst und du bisher selbst noch nicht von irgendeiner Verletzung erzählt hast, bist du anscheinend verschont worden?
Ich hatte schon mal Knieprobleme. Es war aber eher so ein Tibula-Problem, also Tibula-Köpfchen-Reizung. Wer das mal hatte, das zieht sich auch länger hin und ist auch schmerzhaft. Und man glaubt, dass das auch nicht wieder weggeht, aber es ging weg. Mit Unterstützung und Hilfe professioneller habe ich das auch wieder in den Griff gekriegt. Man muss ein bisschen auch gucken, dass man nicht nur läuft, sondern auch ein bisschen Rumpfstabilisierung macht, ein bisschen Ausgleichssport. Im Winter setze ich mich auch mal aufs Fahrrad, auf die Rolle. Vielleicht auch notgedrungen, weil ich vielleicht will man dann doch nicht immer im Nassen und im Matschigen rumlaufen und im Dunkeln, vor allen Dingen, wenn man abends dann nach Hause kommt, spätabends, dann setzt man sich dann vielleicht aufs Fahrrad und dreht seine Runde.
Ja, und erzählt uns ja der Mann, der gerade irgendwie 4 Tage durch die schottische Nacht gelaufen ist, aber ja.
Nee, also das und natürlich auch ein bisschen mit den Freunden zusammen auch Sport machen, das gehört halt auch dazu.
Ja, auf jeden Fall.
Das war auf jeden Fall, jetzt sind wir 1 Stunde 12 Minuten, ein ganz hervorragender Reisebericht. Also nicht nur über den Lauf, sondern auch so ein bisschen über dich und deine Person und wie früh du schon angefangen hast. Also das hat mich auch sehr interessiert.
Ja, ich fand, wir hatten ja schon länger darüber gesprochen, dass wir mal uns austauschen, auch in diesem Format hier austauschen. Und als ich jetzt sah, dass nun gerade Schottland auch durchlaufen wurde und in Schottland so ein schönes, ich war leider bisher nur einmal da, aber so ein kleines Sehnsuchtsziel immer wieder ist, dachte ich mir, wenn schon, denn schon. Und was ich immer so beeindruckend finde, das ist ja bei vielen Ultraläuferinnen und Läufern so, aber bei dir, Thorsten, egal wann wir uns unterhalten, das ist immer alles so ruhig und du bist so bei dir selbst und das ist, du stellst diese Leistungen und diese Leistungen sind, die sind herausragend. Du stellst die überhaupt nicht so heraus und das macht dich aus und das finde ich toll. Deswegen danke, dass du so in der Art auch hier davon berichtet hast.
Ey, ich war 91. Quatsch, 79. von 91. Also es gab so viele, die viel schneller sind als ich.
Ja, aber das ist ja immer genau der Punkt. Das ist doch shit egal. Also ich meine, allein sich an die Startlinie eines 215 Meilen Laufes zu stellen, das zeugt von viel Kraft, das zeugt von Selbstbewusstsein, aber das zeugt vor allen Dingen von Durchhaltevermögen. Und also man kann es nicht vergleichen. Ich möchte es auch gar nicht vergleichen mit anderen, die das nicht machen. Ah. Nimm's gerne an. Ich meine ja, das von Herzen.
Also wer es machen will, nehmt euch den Mut und macht's einfach.
Ja. Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, ich kann dem nur mich anschließen.
Wie? Nehmt euch den Mut und macht's einfach? Habe ich da gerade eine kleine Anmeldung für nächstes Jahr gesehen?
Ich mache jetzt Dresden Halbmarathon. Da bin ich auch schon froh, wenn
das wird
gut über die Runden gebracht werden kann.
Und von der Natur ist es fast wie Schottland.
Ja.
Vor allen Dingen unten am Elbufer lang.
Ja.
Es könnte auch von Farnen überwuchert sein. Nein, kleiner Spaß. Magst du uns noch was auf dem Weg mitgeben? Oder hast du alles? Hast du irgendwas? Wovor hast du nicht irgendwie hast du erzählt jetzt in den nächsten Monaten?
Was noch nicht spruchreif ist. Jetzt im Herbst suche ich noch einen Lauf, klar. Der Herbst ist noch lang, da will man natürlich gerne. Die letzten Jahre war ich oft in Polen, hatte ich ja schon mal gesagt.
Ja.
Das wäre nach wie vor, wo man starten könnte, oder auch in der Slowakei. Also man sollte auch mal nicht nur immer Richtung Westen gucken, Richtung Alpen, guckt auch mal Richtung Osten, da gibt es auch sehr, sehr schöne Läufe und die Szene ist da auch sehr, sehr interessant und auch herausragende Läufe gibt es da.
Jetzt überlege ich gerade, das habe ich dir geschickt letztes Jahr, Björn. Ich habe, glaube ich, in Tschechien einen Lauf gesehen und der hat mich ja so als sehr Rock-Metal-Punk-lastiger Musikhörender sehr, sehr getriggert. Der war 666 Kilometer lang.
Okay.
Aber ich habe gerade vergessen, wie der hieß. Ich glaube, Devil's Run irgendwas nannten sie ihn.
Na, ist unsere Trail-Franzi nicht da drüben ihren 100 Meiler gelaufen?
Du meinst Feli?
Ja.
Ja, die Feli, das ist in Polen ihren ersten 100 Meiler gelaufen. Liebe Grüße, Feli, nochmal an dieser Stelle. Alle dürfen sich nochmal die Folge Laufen mit Hund anhören. Eine wunderschöne Folge. Und Glückwunsch zum ersten 100 Meiler an dieser Stelle.
Ich glaube, in den Bereichen ist vielleicht nur so ein bisschen abstrecken ist jetzt falsch, aber weshalb man vielleicht nicht unbedingt da an den Start geht, wegen der Verständigung.
Ja, wahrscheinlich ist es alles auf Englisch problemfrei machbar.
Die sprechen auch alle gut Englisch. Also.
Ja.
Und wenn nicht, dann Hände und Füße halt.
Ja. Ich glaube, es ist wahrscheinlich einfacher in Polen Englisch zu sprechen als in Schottland, weil die Schotten mit ihrem wunderschönen schottischen Slang.
Wir hatten auch Schotten dabei, die wir nicht verstanden haben.
Ja.
Keine Chance.
In diesem Sinne. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Thorsten, fürs Vorbeikommen.
Danke.
Fürs drüber berichten. Sehr gerne. Was hast du als nächstes vor? Außer dem Rennsteig sage ich schon so Blödsinn. Außer dem Dresden Halbmarathon.
Steht eigentlich nichts weiter an.
Gut. Bei mir steht auch kein Lauf an. Ich habe ja gerade ich laufe jetzt schon seit, was haben wir denn heute? Haben wir heute den 16.9. Ich laufe jetzt schon 16 Tage nicht mehr. Ich mache meine selbst auferlegte Laufpause.
Okay.
Das ist so ein bisschen wie kalter Drogenentzug, muss ich ganz offen gestehen.
Naja, dafür habt ihr ja im Oktober da noch ein anderes Projekt am Start.
Ja, Robert und ich gehen auf eine kleine Fahrradtour, aber dazu vielleicht dann in der nächsten Folge etwas mehr. Ja, Björn, vielen Dank dir auch wieder.
Ja.
Hat eine Menge Spaß gemacht.
Und ohne Tonprobleme wieder.
Noch hast du nicht gemixt. Stimmt. Dann bedanken wir uns bei euch auch. Wünschen euch viel Spaß auf den Trails und jetzt wie immer abschalten und run on Trails.
Tschüss.
Tschüss.
Run on Trails, der Outdoor-Podcast mit Björn und Thomas.